Hallo und schön, dass du da bist beim Equality 365 Podcast, dem Ort, an dem Gerechtigkeit keine Grenzen kennt.
Meine heutige Gästin ist Laura Gehlhaar und sie ist Autorin, Beraterin, Speakerin für Inklusion, Feminismus und Allyship. Laura selbst sitzt in einem Rollstuhl und in dieser Folge von Equality 365 sprechen wir unter anderem über ihre täglichen Herausforderungen und Diskriminierungen. Laura erzählt, wieso sie von der Gesellschaft und aufgrund von fehlender Barrierefreiheit im wahrsten Sinne des Wortes vom Leben behindert wird. Und natürlich sprechen wir auch über den Fall um Luke Mockridge und Laura sagt sehr offen und ehrlich, was sie davon hält, wenn weiße privilegierte Männer sich derart abwertend gegenüber Menschen mit Behinderungen äußern. Eine Behinderung ist identitätsprägend und wenn du nicht verstehst, was damit gemeint ist, dann solltest du unbedingt in diese humorvolle Folge über Zugehörigkeit, Teilhabe, Inklusion, Liebe und fehlende Privatsphäre reinhören. Und jetzt ganz viel Spaß dabei.
Laura, ich freue mich mega doll, dass du heute da bist. Wir hatten ja ein paar Anläufe und endlich ist es soweit. Ich kann es kaum erwarten. Wie ist denn bei dir heute die Lage?
Ja, hallo Isabel, ich freue mich auch total, endlich hier zu sein. Endlich, weil wir wirklich ein paar Anläufe gebraucht haben. Aber jetzt bin ich dort, bin ich hier und wir können endlich miteinander sprechen. Und ich freue mich ehrlich gesagt schon den ganzen Tag darauf. Es geht mir sehr, sehr gut. Ich bin in meiner Vorurlaubswoche und habe gerade so diesen ganz typischen Vorurlaubsstress und versuche Dinge abzuarbeiten. Aber ansonsten, nein, ich bin Schwedel.
Ach, wie schön, das hört sich großartig an. Ich finde, vor allem Urlaub lohnt sich ja jetzt gerade richtig, weil das Wetter hier in Berlin ja so langsam abnimmt und Richtung Herbst wandelt. Und jetzt nochmal so einen Urlaub zu fahren und einen verlängerten Sommer zu machen, ist ja echt stark, oder?
Das ist richtig gut. Für die Leute, die das wirklich so geplant haben, bei uns ist es eher das Gegenteil. Wir fahren ganz, ganz, ganz weit hoch auf einen Berg. Ich habe aus einer Laune heraus sozusagen eine Berghütte auf 1600 Metern Höhe gebucht.
Wahnsinn.
Und und werde dort mit meinem Mann und seiner Schwester und ihrem Mann, also wie so ein FamilienfreundInnen-Urlaub, sein. Und ich habe heute gesehen, es könnte sogar schneien. Und
oh, wow.
Ja,
krass.
Deshalb, ja, wir werden einfach alles einpacken und sehr viele Spiele mitnehmen.
Ja, voll schön. Oh, das hört sich richtig urig an. Ja, mega cool. Danke fürs Teilen. Laura, was die Leute jetzt nicht sehen können, was man ja im Podcast generell nicht sieht, ist die Person, die spricht. Und deswegen würde ich vielleicht ganz gerne eine kurze Sache sagen, bevor ich die erste Frage stelle. Du sitzt in einem Rollstuhl und ich habe mich gefragt, was beeinflusst denn oder wie beeinflusst ein Leben im Rollstuhl deinen Alltag und vielleicht auch deine persönlichen Beziehungen? Magst du da mal so ein paar Herausforderungen schildern, mit uns teilen?
Ja, das ist natürlich eine ganz, ganz große Frage. Ich bin aber auch froh, dass mich gerade niemand sieht, weil ich einfach schon in meinem Schlaf-T-Shirt hier sitze und untenrum gar nichts mehr anhabe.
Du hast es ja schon gemütlich gemacht.
Ja, ich habe es mir schon so richtig gemütlich gemacht bin ich gerade doch ganz froh, dass ich hier ohne Bild sitze, sondern nur mit Ton. Ich bin mit Rollstuhl unterwegs, eigentlich auch mit Hose, aber gerade halt nicht. Und klar, die Frage, wenn du mich nach meinem Alltag fragst, beziehungsweise auch nach meinen Freundinnenschaften oder Partnerschaften oder so, dann ist meine Behinderung natürlich in der Präsenz, weil sie nicht nur sichtbar ist, sondern auch meine Persönlichkeit sehr geprägt hat und mein Alltag auch sehr prägt, im positiven, aber auch im negativen Sinne. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel all die Barrieren anschaue, die mir im Alltag so begegnen. Und das beginnt eigentlich schon, wenn ich meine Wohnung verlasse und mich auf der Straße oder in der Öffentlichkeit bewege, Aufzüge nicht funktionieren oder Aufzüge gar nicht erst vorhanden sind oder vor Geschäften Stufen sind und keine Rampe vorhanden ist, dann Ja, bin ich natürlich in meiner Freiheit, was meinen Bewegungsradius und aber auch was meine Entscheidungsfreiheit angeht, ja, behindert. So, ich werde dadurch behindert. Und genau, und das beeinflusst natürlich, ich glaube, ich kann da auch so ein ganz gutes Beispiel nennen, weil wenn man mit einer Behinderung lebt, und ich lebe mit meiner Behinderung mein Leben lang, so, ich kenne das eigentlich gar nicht anders, aber wenn man damit lebt und sehr oft durch solche Umstände wie Stufen, Treppen, nicht vorhandene Aufzüge oder aber auch ja generell Orte, wo ich einfach nicht sein darf, und ich sage ganz bewusst darf oder nicht darf, weil sie nicht zugänglich für mich sind oder für Menschen, die mich sind, dann ist das für mich natürlich auch immer direkt ein Zeichen, dass ich hier nicht stattfinden darf.
Ja.
Ich möchte jetzt nicht von Willkommen sprechen oder so, aber ich kann diesen Ort nicht besuchen, ich kann hier nicht sein, ich kann mich hier nicht beteiligen, ich kann hier nicht mitreden, ich kann hier keine Entscheidungen mittreffen. Und dann geht es natürlich auch um solche Entscheidungen wie, welche Ausbildung wähle ich für mich, welchen Beruf möchte ich gerne ausüben, wo möchte ich gerne einkaufen gehen, wie möchte ich in den Urlaub fahren, etc. Also alle Fragen, die sich, glaube ich, alle Menschen irgendwie stellen, sind alleine durch diese Barrieren sehr, sehr stark beeinflusst. Und das macht auch viel, und ich habe die Erfahrung gemacht, als ich längere Zeit in den USA war, das macht viel mit dem eigenen Selbstbewusstsein, weil wenn du von einer Gesellschaft vermittelt bekommst, dass du oder dass du nicht mitgedacht bist und auch noch nicht durch Gesetze, durch verankerte Gesetze, das so aufgebaut ist, dass dich Antidiskriminierungsgesetze stärken würden, dann fühlst du dich als Mensch, man sagt das ja so ganz klassisch, zweiter Klasse.
Ja.
Und nur mal so als Gegenbeispiel, ich war ein halbes Jahr in den USA und habe da die genaue gegenteilige Erfahrung gemacht. Ich möchte nicht sagen, dass die USA ganz, ganz toll sind, was Barrierefreiheit angeht. Die haben auch viele Probleme dort. Aber trotzdem gibt es dort ein sehr entscheidendes Gesetz, das behinderte Menschen stärkt, im Sinne von, welche Entscheidungen möchten sie treffen? Möchten sie jetzt in Café XY gehen? Möchten sie in Gebäude oder diese und jene Arztpraxis besuchen? Weil in den USA es gesetzlich verankert ist, dass alle, also nicht nur öffentliche Gebäude oder Institutionen, so wie das hier in Deutschland ist, sondern auch private Gebäude und Institutionen, sprich Cafés, Restaurants etc., sich barrierefrei aufstellen müssen. Und wenn sie das nicht tun, dann kann man dieses Recht einfordern, laut Gesetz. Und deshalb ist in den USA jedes kleine Bistro, wirklich jedes schäbigste Bistro irgendwo in der Pampa barrierefrei.
Ja,
und ja, und das macht ganz, ganz viel, weil ich mir überhaupt keine Gedanken machen muss, komme ich da rein, kann ich da sein, kann ich da essen, kann ich da meine Freunde treffen. Ich kann einfach sein, weil ich weiß, es gibt dieses Gesetz und deshalb ist alles so ausgelegt, wie ich das brauche. Und dadurch fühle ich mich selber weniger behindert, weil ich durch äußere Umstände weniger behindert werde. Und auch das Straßenbild beeinflusst das. Ich habe noch nie in meinem Leben so viele andere behinderte Menschen in der Öffentlichkeit gesehen. Noch nie. Ja, warum? Weil sie ganz einfach dort sein können, weil sie überall reinkommen, überall mitreden können, etc. Und das ist hier nicht der Fall. Und dann kam ich wieder zurück nach Deutschland und bin erstmal in ein richtig tiefes Loch gefallen, weil
Ach Mann, ja.
Ja, es doch mich sehr, sehr eingeschränkt hat. Genau. Und so beeinflusst mich meine Behinderung oder dieses Merkmal, was meine Persönlichkeit und mein Leben so sehr ausmacht, auch auf viele, viele schöne Arten und Weisen. Und ich identifiziere mich auch unter meiner Behinderung. Das ist ganz, ganz wichtig für mich. Auch ganz einfach so im Umgang damit und wie sie meine Persönlichkeit und mich als Mensch geformt und geprägt hat. Genau, und deshalb, ja, das ist so ein kleiner Einblick. Ja, und so zwischenmenschlich natürlich auch. Also ich glaube, dass das sehr ähnlich, das, was ich gerade erzählt habe, sich auch auf meine zwischenmenschlichen Begegnungen legt, weil ich auch merke, dass mir in Deutschland zum Beispiel viel mehr verunsicherte Menschen begegnen oder ich viel mehr angeglotzt werde. Okay, die Deutschen haben sowieso ein großes Glotzproblem, also ob jetzt mit oder ohne Behinderung, ja, aber mit Behinderung ist das halt nochmal, ja, zehnmal so schlimm. Und das ist, weil sie es einfach auch nicht gewohnt sind, behinderte Menschen in ihrem Alltag zu sehen, zu hören, sie zu erleben, weil die Zugänge nicht da sind.
Laura, ich würde ganz gerne mal kurz dort unterbrechen, weil sich gerade für mich so ein weiteres Thema eröffnet hat, und zwar das Thema zur Zugehörigkeit. Für mich, so wie du das so toll beschrieben hast, gerade auch mit dem Wortlaut, du wirst behindert im Sinne von, du wirst behindert, dich mit Menschen beispielsweise auf jeder Ebene, in jeder Räumlichkeit, in jedem Restaurant, in jeder Arbeitsmöglichkeit deines Lebens, im wahrsten Sinne des Wortes behindert. Das heißt, du kannst dich nicht mit jedem Menschen verbinden, weil die Möglichkeit dazu nicht besteht. Wie stehst du zu diesem Thema? Also würdest du auch sagen, laut meiner Wahrnehmung jetzt, dass es Menschen mit Behinderung schwer gemacht wird, sich in dieser Gesellschaft zugehörig zu fühlen?
Ein definitives Ja. Auf diese letzte Frage hin, ja, auf jeden Fall, natürlich. Also weil Zugänge nicht gesichert sind, beziehungsweise gewährt sind, Bildungswege, der Weg zum ersten Arbeitsmarkt und so weiter und so weiter. Also natürlich sind das alles Faktoren, die behinderten Menschen immer und immer wieder signalisieren, du gehörst hier nicht hin. Ja, und das ist sehr, mir fallen jetzt ganz viele Wörter dazu ein, frustrierend, traurig, ärgerlich, ausgrenzend, etc., etc. Und ja, wie ich eben schon sagte, das macht viel auch mit deinem Selbstbewusstsein. Und ich finde die Formulierung so schön, weil sie auch so ein bisschen den Blick erklärt, wie vor allem in Deutschland Menschen oder die Gesellschaft auf oder Behinderung an sich einordnen oder betrachten. Und das ist vor allem erstmal aus medizinischer Sicht. Also Behinderung trägt automatisch Attribute mit sich herum wie krank, passiv, arm, bedauerlich, bemitleidenswert, etc. Und wenn du als Mensch dich bewegst mit Behinderung und du wirst mit diesen Attributen angeschaut von der Gesellschaft, das tut natürlich nicht gut. Das tut der mentalen Gesundheit nicht gut und das beeinflusst auch Entscheidungen, die du triffst, weil du viele Entscheidungen aus Frustration heraus auch triffst oder dich generell gar nicht erst zu einer Entscheidung hinbewegst, weil du direkt sehr mutlos bist. Ja. Oder es gibt auch Menschen, die das auch erst als krasse Motivation sehen, so richtig durchzustarten und alle Menschen vom Gegenteil zu überzeugen. Aber auch das ist so viel Arbeit und darf eigentlich nicht. auf den Schultern dieser einen behinderten Person sitzen, weil Behinderung eine gesellschaftliche Aufgabe ist.
Ja.
Und deshalb finde ich das so geil, dass man sagt, ich werde behindert, weil natürlich, wie ich sagte, prägt meine Behinderung meine Persönlichkeit. Mhm. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass das auch so genannt werden darf. Also Behinderung ist identitätsprägend. Mhm. Und deshalb bin ich auch behindert. Also das ist für mich, ist das genauso wie, ich bin humorvoll, wie heißt es denn auf Deutsch, zielstrebig, ich bin zielstrebig, also alles, was mich so ausmacht, Wörter, die mir dazu auch einfallen, ich bin aber auch faul und bin auch behindert. So ist das nun mal. Da ist nichts Schlechtes dran. Das, was mich aber behindert, ist eben auch die Gesellschaft. Und diese Gesellschaft ist für mich nicht barrierefrei oder zu 100% barrierefrei.
Ja.
Und behindert werden sagt, dass Behinderung eine gesellschaftliche Aufgabe ist, die es gilt, zu bearbeiten. Ich sage nicht, dass es irgendwann das Ziel sein soll, Behinderung aufzulösen, denn das wird niemals passieren. Das ist einfach ein utopisches Ziel. Aber es müssen Zugänge gesichert werden und dadurch Möglichkeiten geschaffen werden für behinderte Menschen. Und ich mag diesen sozialen Aspekt sehr, sehr gerne, weil er mich eben auch von diesem medizinischen Blick oder diese medizinische Blickweise auf Behinderung befreit. Mhm. Und ich dadurch und ich mich dadurch mehr entfalten kann, weil mir dadurch mehr Freiheiten zugestanden werden. Und deshalb finde ich es wichtig, dass ich meine Behinderung sozusagen auch ein Stück weit abgeben kann, sozusagen an die Politik oder an die Gesellschaft, die das auch mit lösen muss, mit mir zusammen oder generell einfach mit bearbeiten muss, dass Menschen wie ich ihre Rechte nutzen können.
Ja.
Ja.
Wie entgegnest du Kritikern, die jetzt in dem Moment hier sagen würden, so ein Quatsch, jeder ist irgendwie, ich sag's jetzt mal ganz salopp dahin, seines eigenen Glückes Schmied, was ja in dem Fall per se schon so gar nicht passt. Aber ich kann mir vorstellen, dass es viele Kritiker gibt, die genau sowas in so einer Situation erwidern würden. Wie gehst du damit um? Was ist da deine Antwort?
Ja, was sind das dann für Leute, ne? Also das sind dann wahrscheinlich Menschen, die wirklich keinerlei Diskriminierungsmerkmale mit sich herumtragen und sehr weich durch diese Gesellschaft gehen können oder auch getragen werden, ohne groß auf Widerstände zu treffen. Und ich glaube, dass es gewisse Strukturen gibt, die niemals auf den Schultern des Einzelnen lasten dürfen. Niemals, weil solange es nur einen einzigen Menschen gibt, der ausgeschlossen wird oder Ausgrenzung erfährt, solange leben wir nicht in einer freien Gesellschaft. Also das ist so meine Vorstellung davon oder meine Herangehensweise. Und im Moment sind viele Menschen in diesem Land nicht frei, weil sie Entscheidungen nicht frei treffen können, Wege nicht gehen können, die sie gerne gehen wollen, so leben können, wie sie es bevorzugen oder wie sie es sich wünschen. Und ja, und solange das nicht der Fall ist, kann ich mich nicht ins Bett legen und die Füße hochlegen.
Nee, absolut. Und weißt du, ganz im Ernst, ich finde auch, ich bin da total bei dir, ne? Ich finde, dass das ja auch ganz viel mit Zukunftsfähigkeit einer Gesellschaft zu tun hat. Und eine Gesellschaft kann nicht zukunftsfähig sein mit den Statistiken, die wir jetzt schon aufweisen, auch mit Blick auf Fachkräftemangel beispielsweise oder Richtig. Auf eine hochalternde Gesellschaft, auf zu wenige Kinder, die wir in Zukunft gebären werden, auch, ne, und damit eben entsprechend nicht die Masse an Menschen und auch Fachkräften haben, die diese Wirtschaft aufrechterhalten, bedeutet, wir müssen dafür sorgen, dass alle Mitglieder dieser Gesellschaft sich zugehörig fühlen und ihre Leistung in dem Maße, wie sie es wünschen, irgendwie einbringen können. Und das verhindern wir ja gerade maßgeblich. Somit ist es auch auf wirtschaftlicher Ebene ja ein total, also eine totale Tragödie eigentlich, dass wir das nicht hinbekommen und uns da zu wenig Gedanken für machen, drum machen, ne?
Ja, alles, was du gesagt hast, kann ich genauso unterschreiben. Ich merke das auch in meiner Arbeit. Ich bin ja seit, oh Gott, über 10 Jahren tätig als Beraterin in Unternehmen, Organisationen, Konzerne, NGOs und berate zu Diversität und Inklusion, wie man eine diverse und inklusive Unternehmenskultur implementieren kann und diese auch nachhaltig aufrechterhalten kann. Und lustigerweise, oder nein, eigentlich ist es gar nicht lustig, aber es ist interessant, weil Nachfragen oder Anfragen reinkommen, die genau auf dieser Not basieren. Also Menschen oder Unternehmen erkennen, dass sie perspektivisch weniger Bewerbungen reinkriegen werden, ja, oder ein sogenannter Notstand auch irgendwann bei ihnen ankommen wird. Und deshalb, ja, fragen sie sich, wie man denen begegnen kann, beziehungsweise wie man das präventiv vielleicht sogar noch behandeln kann und wollen sich öffnen für mehr Menschen. So. Und ja, und das sehe ich auch an meiner Arbeit, dass es immer mehr diese Tendenz hat, dahin, Mist, wir waren zu lange zu weiß, zu nicht behindert und haben dadurch viele, viele Menschen, aber tausende potenzielle BewerberInnen, MitarbeiterInnen hier nicht reingelassen. Mhm. Ja, und oder ihnen zumindest vermittelt, ey, hier, wir brauchen dich. Ja, wir haben die Möglichkeiten oder Möglichkeit A, B, C, wie man hier barrierefrei, inklusiv arbeiten kann. Wir bieten Möglichkeiten, wenn du Familie hast, wenn du zu Hause Care-Arbeit leisten musst und so weiter. Und das sind so wichtige Punkte, und die ja eigentlich schon seit vielen, vielen Jahren da sind oder präsent sind in unserer Gesellschaft, aber viel zu lange wurde das nicht gesehen. Und jetzt, wo man ein bisschen anfängt, das zu realisieren, ich möchte jetzt meine Arbeit nicht irgendwie schlecht reden, aber es ist auch schon sehr, sehr spät. Ja, ja, also ja,
voll.
Ja, man hätte, ich sage auch immer so ganz, ganz salopp, Deutschland hängt irgendwie immer so 20 Jahre zurück.
Ja, voll. Ja. Es ist grausam. Und ich muss ehrlich sagen, aber mir hat tatsächlich gerade der Eingang deiner Antwort sehr viel Hoffnung gemacht, weil ich das jetzt auch gerade im Bereich der DEIB-Arbeit, also Diversity, Equity und Inclusion, immer wieder das Gefühl habe, dass die Unternehmen eigentlich noch gar nicht so weit sind am Zahn der Zeit angekommen sind und realisiert haben, dass sie jetzt agieren müssen und ihre Strukturen verändern dürfen, damit sie in Zukunft überhaupt noch wettbewerbsfähig sind. Und ne, also du hast es ja quasi schon ein bisschen abgemildert und schon gesagt, dass es Unternehmen gibt, die genau mit diesen Anfragen heute kommen. Ich gebe dir recht, es ist trotzdem irgendwie zu spät, aber immerhin gibt es immer mehr Unternehmen, die jetzt so weit sind. Ne?
Ja, ja, richtig, genau.
Mhm. Sag mal, du hast eben gerade auch so toll vom Selbstwert gesprochen, was ich super, super wichtigen Aspekt finde, der ja auch alle Menschen irgendwie betrifft. Beziehungsweise ich glaube, der für viele Menschen schwierig auch ist, gerade wenn man in einer Leistungsgesellschaft lebt. Und du hast davon gesprochen, dass Menschen ja unterschiedlich sind und dass es eben solche Menschen mit Behinderung beispielsweise gibt, die damit cool umgehen können, dass sie eben nicht überall Barrierefreiheit erfahren und dann eben andere, die damit nicht cool umgehen können. Und ich finde das ganz wesentlich, dass wir da auch nochmal so auf die Individualität von Menschen ganz grundsätzlich eingehen, ne? Was ist denn so, würdest du dann sagen, ist so die wichtigste Lektion, die du auf deinem persönlichen Weg gelernt hast?
Also ich glaube, dass wir gar nicht so sehr da Unterscheidungen treffen müssen, ob Menschen oder behinderte Menschen, ob es da jetzt Leute gibt, die cool damit umgehen oder nicht cool damit umgehen, wenn sie ausgeschlossen werden. Der Ausschluss ist immer kacke, natürlich. Und natürlich hat aber auch jeder Mensch eigene Mechanismen, wie er mit Dingen umgeht und wie er ja, über Dinge denkt und sich Meinungen bildet. Aber bei behinderten Menschen, ich glaube, es gibt so eine Grundsache, die auch auf so einer kleinen Not oder großen Not beruht, und das ist Resilienz. Und die ist bei behinderten Menschen einfach krass ausgeprägt. Yeah. Also, weil sie es einfach müssen. Das ist das Traurige dabei. Aber behinderte Menschen haben so eine krasse Resilienz-Power entwickelt oder müssen das im Laufe ihres Lebens entwickeln, weil sie sonst, glaube ich, auch sehr darunter leiden und mental darunter leiden werden. Und ich glaube, ich habe ganz gut gelernt, das erstens so zu erkennen für mich selber, aber auch in meiner Arbeit so zu etablieren, dass ich mich immer auch so ein bisschen abgrenzen kann von den eigentlich sehr persönlichen Dingen, auch schlimmen Dingen, die mir passieren oder anderen behinderten Menschen passieren. Also ein Beispiel ist, ich habe mir Behinderung als solches ja auch zum Beruf gemacht und verdiene damit ja irgendwie auch so mein Geld. Also mein Arbeitstag, der beginnt und endet ja nicht damit, dass ich in meiner Arbeitszeit halt die Rollstuhlfahrerin bin, sondern ich gehe ja auch noch als Rollstuhlfahrerin nach Hause und erfahre Diskriminierung auch noch, wenn ich unterwegs nach Hause bin oder wenn ich zu Hause bin. Ja, also auch in Freundinnenschaften, in Familie oder auch in meiner Partnerschaft. Ja, also oder auch gegen mich selber, weil ich selber wurde auch ableistisch sozialisiert. Also Ableismus an der Stelle ist die, so nennt man die Diskriminierungsform gegen behinderte Menschen, oder Ableismus. Und davon werde ich mich niemals lösen können, weil ich natürlich dieses Merkmal immer an mir habe und es sehr, sehr, sehr sichtbar ist. Ja. Und ich habe gelernt, weil ich auch in meinem Beruf natürlich Diskriminierung erfahre, auch auf eine sehr, auf so einer Metaebene, weil wenn ich so Kommentare bekomme, wie, ich sag mal jetzt ein ganz einfaches Beispiel, ja, also das Wort behindert, das möchte ich nicht benutzen, das ist mir viel zu negativ. Und ne, klar, meint diese Frau erstmal das Wort, oder Mann, wie auch immer. Ich habe gerade eine Frau, glaube ich, nachgemacht. Deshalb war ich bei jedem der voll. Frau. Und also in dem Sinne spricht sie aber auch gegen mich, weil sie gerade mein Merkmal auf eine sehr negative Art und Weise bespricht. Und davon habe ich das geschafft, mich zu lösen. Also ich kann das trennen sozusagen.
Darf ich da mal was fragen? Weil ich habe tatsächlich schon mit einigen Menschen mit Behinderung gesprochen und ich habe mich genau das gefragt. Also weil ich finde, es kommt ja auch total darauf an, wie man es sagt, ne? Also wenn ich jetzt sage, ein Mensch mit Behinderung, oder wenn ich sage, du bist behindert, das sind ja zwei unterschiedliche Aussagen. Das mal vorangestellt, ne? Da kannst du gleich gerne nochmal deine Meinung auch zu teilen. Was ich aber auch gehört habe, ist, dass tatsächlich unterschiedliche Menschen mit Behinderung auch unterschiedliche Sichtweisen darauf haben. Also ich habe einige kennengelernt, die zum Beispiel sagen, sie haben es lieber, wenn man sagt Handicap. Also ich habe ein Handicap, ich bin aber nicht behindert. Oder ich habe eine, was sagt man noch,
Einschränkung,
genau, danke, Dankeschön, genau, eine Einschränkung, ich habe eine Beeinträchtigung so. Und fällt das für dich alles in den gleichen Sack oder würdest du da sagen, nö, gut, meinetwegen, dann ist es vielleicht auch einfach individuell, aber im Grundsatz ist eine Behinderung so. Also wie würdest du das, ja.
Also, Moment. Oh, sorry.
Alles gut.
Also grundsätzlich darf sich jeder Mensch und jede Person so bezeichnen und so nennen, wie man das möchte. Also das ist einfach so, das ist irgendwie so wie so eine goldene Regel, die man so benutzen kann oder auf die man so zurückgreifen kann. Ich finde, dass das auch so ein, ja, so ein ganz wichtiger Aspekt von Freiheit ist. Aber natürlich ist Behinderung, Inklusion, auch eine Wissenschaft, ja, also das ist keine Meinung sozusagen, das ist wissenschaftlich belegt, warum gewisse Dinge oder wie Diskriminierung einzuordnen ist, ja, ähnlich wie der Rassismus etc.
Ja.
Und auch ich bin als behinderte Person ableistisch geprägt worden oder sozialisiert worden, besser gesagt.
Ja, verstehe ich.
Ein Beispiel, auch ich habe ganz, ganz früher Handicap gesagt. Ein ableistisches Wort. Warum das ableistisch ist, das sage ich gleich. Mhm. Aber auch ich habe das benutzt, weil mir vermittelt wurde, es klingt cooler. Es ist nicht so negativ, ja, Behinderung, medizinisch krank, da. Ja, du bist ja was Besonderes, ja, du bist auch toll und so. Und das Problem aber ist, dass das Wort Handicap nicht aus der Selbstvertretung kommt, also sprich, wie behinderte Menschen eigentlich genannt werden möchten, wie die Masse an behinderten Menschen genannt werden möchte. Und es ist auch nicht der politisch korrekte Begriff. Und ich denke mir, ja, okay, nenne dich, wie du möchtest. Ja, mache das. Mache das auf jeden Fall. Aber sobald man an die Öffentlichkeit geht, sobald man Behinderung als politisches Merkmal betrachtet und das verstanden hat, dass Behinderung immer politisch ist, dann sollte man sich das nochmal überlegen, sozusagen, wie man das nach außen hin trägt. Weil, also wir kennen das, glaube ich, aus der Geschichte von Rassismus. Denn es gibt natürlich auch schwarze Menschen oder People of Color, die für sich selbst das N-Wort wählen. Ja, klar. Ja, trotzdem gilt das N-Wort als zutiefst rassistisches Wort oder Bezeichnung. Und das ist aber einfach geschichtlich belegt. Das ist wissenschaftlich belegt, warum das so ist. Mhm. Und daran hangel ich mich heran und damit argumentiere ich.
Mhm. Ja. Verstehe. Dankeschön für die Erklärung. Also das macht total viel Sinn. Jetzt haben wir gerade auch schon mal ein paar Mal so das Wort Diskriminierung angesprochen. Und ich würde hier ganz gerne mal eine Geschichte teilen, die ich total, also erschreckend bis bodenlos und ich weiß gar nicht, was mir da noch alles zu einfällt, fand. Und zwar hast du das bei Instagram geteilt, da hast du gesagt, dass du und dein Mann von einem fremden Mann angesprochen wurdet. Und der hätte euch wohl irgendwie gefragt, ob du die Frau deines Mannes seist. Und nachdem dein Mann das mit Ja beantwortet hat, hätte dieser Mann gesagt, krass, dass du das echt bis zum Ende durchziehst. Boah, ich finde das so krass. Also ich finde das charmant, dass du darüber noch lachen kannst, weil ich das echt so abartig finde. Und ich mich auch in solchen Momenten immer frage, wow, wie tief ist der Abgrund unserer Gesellschaft? Was bilden sich einige Menschen eigentlich ein? Aber jetzt zu dir. Also was machen solche Aussagen mit dir und vielleicht auch mit deinem Selbstwert in dem Kontext wieder, ne? Also passiert da irgendwas oder bist du davon total gefeit?
Ich bin gegen gar nichts total immun. Also Immer, da kommt immer irgendwas durch. Immer geht etwas durch meine Haut, vielleicht nicht direkt im ersten Moment, vielleicht denke ich dann erst am nächsten Tag darüber nach oder auf einmal kommt am nächsten Tag oder übernächsten Tag erst irgendwie so ein unwohles Gefühl auf. Vielleicht reagiere ich auch direkt in der Situation, weil ich so eine Unverschämtheit erkenne und sofort etwas dagegen sagen muss und möchte. Das ist immer sehr unterschiedlich. Also Gott sei Dank bin ich mit einer richtig großen Klappe geboren. Und und kann mich da einfach ganz gut verteidigen oder wehren oder wie man das jetzt auch immer nennen möchte. In dieser Situation, die du gerade beschrieben hast, das ist natürlich zutiefst ableistisch, aber auch gegen meinen Mann so ungerecht und unfair. Aber in der Situation, also ich kann das ja mal kurz erklären, in welcher Situation das war.
Ja, bitte.
Und zwar war das auf einem Scooter-Konzert und dieser Typ, der hat meinen Mann so anerkennt auf die Schulter geklopft und das dann halt gesagt.
Oh Gott.
Und wir sind wirklich zusammengebrochen vor Lachen. Also es war, ich weiß, dass es nicht gut ist, von wegen, es ist wirklich abartig, aber es hat ja auch so eine gewisse Komik, vielleicht, oder wie nennt man das, tragische Komik. Ich konnte das letztendlich auch nicht so, ich habe das nicht so ernst genommen. Als ich mir den Typen angeschaut habe, habe ich mir gedacht, ja, gut.
Das wollte ich gerade fragen. Es kommt ja meistens von Leuten, die selbst, wo man selber irgendwie so denkt, okay, also ich weiß nicht, also ob du das jetzt sagen solltest. Wobei das natürlich auch wieder subjektiv ist, ne? Muss man ja auch ehrlich sagen.
Ja. Also sagen wir es so diplomatisch es geht. Es hätte nichts gebracht, mich mit diesem Typen argumentativ auseinanderzusetzen. Ja, und ihm irgendwas von Diskriminierung zu erzählen. Es wäre nicht angekommen. Und mein Mann und ich, wir haben da auch unseren Umgang mit. Und sind auch schon total schlimme andere Sachen passiert, wo wir beide auch traurig waren, wütend waren, was unsere Beziehung oder unsere Ehe angeht, einfach von fremden Menschen heraus. Ja, aber man, auch da entwickelt man Mechanismen, wie man am Ende des Tages damit so umgehen kann, dass es einen nicht von innen auffrisst. Das ist ganz, ganz wichtig.
Ja, vor allem, ich finde das total bemerkenswert, ne, wie du das so erklärst. Und gleichzeitig denke ich, dass solche Leute, die sowas von sich geben, also so einen absoluten, unreflektierten Nonsens, mit denen muss ja wirklich irgendwas nicht stimmen. Weil aus welcher Situation heraus würdest du überhaupt auf die Idee kommen, irgendetwas Abwertendes einer fremden Person zu entgegnen? Weißt du, was ich meine? Also da muss ja irgendwas mit dir nicht stimmen.
Ich kann das erklären, tatsächlich.
Ja,
ich
bitte.
Ich kenne den Grund.
Ja.
Und zwar, jetzt freue ich mich gerade richtig.
Go!
Das war erklären zu können.
Ja,
und zwar ist es so, dass bei behinderten Menschen die Privatsphäre nicht gesehen wird. Also, dass sie respektiert wird, gewahrt wird, das ist ja nochmal eine ganz, ganz andere Ebene. Aber sie wird gar nicht erst gesehen. Also, wird gar nicht erst davon ausgegangen, dass behinderte Menschen sowas wie eine Privatsphäre haben. Also, darauf beruht auch so ein bisschen diese Frage von wildfremden Menschen, die mir begegnen, so im Alltag mal oder auf der Straße oder die ich gar nicht wahrnehme, aber die mich eigentlich schon seit 5 Minuten irgendwie beobachten und dann ganz aufgeregt zu mir hinkommen und mich fragen, darf ich dir mal was fragen? Und ich schon natürlich weiß, ja, jetzt weiß ich, was kommt. Warum sitzen Sie denn im Rollstuhl?
Boah, und, also Neugierde, ne?
Ja, genau. Ja, es ist Neugierde. Es ist mir aber auch egal, aus welcher Motivation heraus ich das gefragt werde. Es ist einfach unfassbar unhöflich. Und ja. Ich würde ja niemals zu einer wildfremden Person gehen, weiß ich nicht, die vielleicht mehrgewichtig ist oder einfach dick ist oder fett ist oder wie man sich da auch immer bezeichnen möchte. Und sie fragen, hey, warum bist du eigentlich so dick? Warum bist du so dünn?
Ja, genau. Ja, also oder auch dieses, bist du etwas schwanger, ne? Das kommt ja auch total auf, immer nur bei Frauen, wenn man das Gefühl hat, Frauen sind ein bisschen dicker oder fülliger oder so, dass dann gleich so eine Frage kommt. Das machst du ja auch nicht.
Ja, genau. Genau das ist das. Und ähnlich wie Frauenkörper objektiviert werden, werden das auch behinderte Körper. Und sie werden objektiviert im Sinne von, da gibt es keine Intimsphäre, da gibt es keinen persönlichen Radius, der diese Person mit Behinderung irgendwie schützt.
Oh, ich finde das krass.
Ja, und das ist der Grund. Das ist der Grund, warum auch ich, wenn ich in der Öffentlichkeit unterwegs bin oder in den Medien unterwegs bin, ich in Interviews, im Fernsehen immer sofort gefragt werde, zu Gast ist Tralala, Laura Gehlhaar. Laura, warum sitzt du denn im Rollstuhl?
Warum sitzt du nicht im Rollstuhl? Ja, kannst du doch mal zurückfragen.
Genau. Ja. So, und das ist immer, weil die Menschen wirklich denken, dass das normal ist, ja, behinderte Menschen über ihre Diagnosen auszufragen oder Hintergründe auszufragen. Das ist auch immer kontextabhängig, ja. Also wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, bei meiner Hausärztin bin oder bei meiner neuen Hausärztin bin, klar, erzähle ich der dann meine Krankheitsgeschichte. Aber ich möchte, dass nicht von wildfremden Menschen gefragt werden. Genau, und deshalb, also ähnlich wie diese Frage, ne, was ist denn deine Diagnose oder warum sitzt du im Rollstuhl, genau so ist auch diese Hemmschwelle sehr niedrig oder gar nicht vorhanden, generell behinderte Menschen einfach anzusprechen mit irgendwelchen anderen Sachen, die sich nicht behinderte Menschen so in ihren kleinen Köpfen ausdenken. Mhm. Ja, und damit muss ich umgehen, damit müssen viele andere behinderte Menschen umgehen in ihrem Alltag. Da gibt es auch nochmal bestimmt ganz, ganz viele unterschiedliche Herangehensweisen, wie man das am besten für sich verbucht. Meine Art und Weise ist dann immer total situationsabhängig. Also ich habe so meine Grundprinzipien, dass ich eigentlich immer sage, ich beantworte solche persönlichen Fragen nicht einer wildfremden Person. Mhm. Und dann ist das so, okay. So, aber bei Kindern zum Beispiel, also ich werde dann noch ganz oft gefragt, so, aber was machst du denn dann mit Kindern? Die müssen doch fragen und die müssen doch ihr Wissen erweitern und das ist doch Inklusion und so weiter. Aber auch da denke ich mir, es ist eigentlich nicht meine Aufgabe, Kindern Inklusion zu erklären. Nein. Das ist einfach die Aufgabe von Eltern. Es gibt so viele tolle Angebote, Hörbücher, Kinderbücher, Serien, etc., inklusive Kindergärten oder Kitas, wie sie heute heißen.
Genau.
Und Schulen, etc., etc. Und wenn ein Kind, ich sehe das ja, ne? Wenn ein Kind ankommt, ja, und sich auf einmal so vor mich stellt und dann halt natürlich fragt, Was ist denn das, ja? Oder warum sitzt du im Rollstuhl und die Eltern schweißgebadet dann daneben stehen und denken, oh nein, oh scheiße, wie kommt denn da jetzt wieder raus?
Ja.
Und ich sehe das ja und das sehen auch andere behinderte Menschen. Und ich denke mir dann, ja, okay, es ist alles in Ordnung, die Welt geht gerade nicht unter. Und dann sage ich Kindern, das ist eigentlich immer so, ja, meine Standardantwort, ja, weil ich nicht laufen kann. Mhm. Und dann das Kind, ja, warum denn nicht? Und dann, ja, weil meine Beine zu schwach sind.
Wie du das sagst, ja, ist so gut.
Ja, so, weil meine Beine zu schwach sind. Ja, aber warum denn? Und dann sage ich, naja, es gibt halt Menschen, die haben starke Beine, die haben schwache Beine. Es gibt Menschen, die sind groß und die sind klein. Das ist ganz normal. Mhm. Und dann, okay. Und dann sind die weg. Und dann ist für die Welt erklärt. Und die Eltern können sich entspannen. Und dann sehe ich im gleichen Moment, ah ja, okay. Da habe ich auch noch nicht dran gedacht, das so zu erzählen. Ja, also es ist ja irgendwie auch so natürlich, dass man viele Fragen auch hat. Klar, das will ich niemandem absprechen, um Gottes Willen. Menschen sollen immer neugierig sein. Aber es gilt auch besonders im Kontext Behinderung und Inklusion einfach anzuerkennen und zu respektieren, dass Menschen unterschiedlich sind und dass Menschen verschiedene Körper haben und verschiedene Denkweisen haben, anders hören, anders sehen, gar nicht sehen können und so weiter. Also das darf auch Kindern oder sollte auch Kindern ganz früh ja vermittelt werden. Ja, und dass diese Angebote gibt es, da hat man einen Zugang zu. Und das sollten nicht behinderte Menschen auf der Straße tun müssen.
Nee. Ja. Ich finde vor allem aber auch, dass das, wie du zu Anfang schon mal gesagt hast, dass das ein gesellschaftliches Thema ist, was auch gesellschaftlich angegangen werden muss. Weil zur Verteidigung, ne? Also bei unserem Sohn beispielsweise, der ist jetzt 4, achten wir sehr stark darauf, dass der versteht, dass es Menschen in jeder Facette gibt. Wir haben hier zu Hause genau diese Bücher, von denen du sprichst, ne? Wo er auch genau diese Vielfalt der Menschen sieht. Wenn er Fragen hat, erklären wir ihm das und so weiter. Ich sehe aber doch auch, dass gerade in der Kita auch aufgrund von Fachkräftemangel massive Einbußen gemacht werden, was eben genau diese Themen betrifft. Und ich sehe auch, dass wir in der Gesellschaft ganz grundsätzlich zu wenig Vielfalt sehen, weil, wie du ja auch schön erläutert hast, einfach in deinem Fall die Barrierefreiheit nicht immer gegeben ist und in anderen Fällen beispielsweise Rassismus und Diskriminierung noch ein Riesenthema in Deutschland ist, was auch bedingt, dass bestimmte Menschen, beispielsweise schwarze Menschen, BIPOC, sich in bestimmten Gegenden, Restaurants, Lokationen, wie auch immer, nicht aufhalten wollen. Verstehst du, was ich meine?
Ja.
Also,
ja.
Wir bilden die Vielfalt unserer Gesellschaft ja überhaupt nicht ab, was es total schwer macht, gerade für Kinder zu realisieren, dass das reale Leben ist.
Richtig. Ja. Ich kann das so nicht mehr sagen.
Ja, ich finde
es ist genauso richtig gut zusammengefasst. Ja,
ich merke das tatsächlich bei meinem Sohn nämlich immer mal wieder. Und ich glaube, das ist wirklich so einer der Hauptgründe einfach, weil wir tatsächlich marginalisierte Gruppen, wenn du so möchtest, ne, einfach ausschließend in bestimmten Lebensbereichen. Und das darf so einfach nicht sein. Jetzt sind wir beim Thema Diskriminierung und es ist vor ein paar Tagen gerade kürzlich der Fall um Luke Mockridge aufgeploppt. Der hat sich in einem Podcast mit zwei Podcast-Hosts abfällig gegenüber Menschen mit Behinderung beziehungsweise den Paralympics geäußert. Wie stehst du dazu, wenn insbesondere weiße, nicht behinderte Männer über solche Themen Witze machen?
Sie sollen einfach ihr Maul halten.
Oh, Laura, ich feiere dich jetzt schon. Ist das geil.
Ja, also das ist so mein Stand. Das ist das, was mir als allererstes einfällt.
Ja.
Generell, also klar, behinderte Menschen müssen seit Jahren, seit Generationen als Projektionsfläche herhalten für nicht behinderte Menschen, meistens Männer, weiße Männer, nicht behinderte Männer, damit sie da ihre Witzchen machen können, Mobbing und Hassrede verbreiten können. Ich kenne keinen einzigen behinderten Menschen, der das noch nicht in irgendeiner Art und Weise erfahren hat. Mhm. Und aus einer sehr traurigen Motivation heraus muss ich sagen, dass es mich gar nicht so sehr geschockt hat, weil ich kenne das auch. Aus einer politischen Perspektive und rein gesellschaftlichen Perspektive ist das auch aus einer persönlichen Perspektive, ja. Natürlich hat das viele Menschen angefasst. Das ist auch gut so, ja. Das darf niemals verloren gehen.
Ja.
Ich habe so viel Mobbing erfahren in meinem Leben. Ich glaube, ich bin da auch so ein bisschen, ja, vielleicht auch abgestumpft, aber es soll jetzt ja auch nicht irgendwie um mich und meine Befindlichkeiten gehen. Es ist einfach ein absolutes No-Go, dass in der Öffentlichkeit und dann auch noch von Personen, die viel Bühne bekommen, die viel Gehör bekommen und Sichtbarkeit und dadurch so viele Privilegien genießen, dass diese Menschen sich über eine Minderheit, eine Gruppe über die Gruppe lustig machen, die wirklich gesellschaftlich am meisten Diskriminierung erfährt, lustig macht. Ja, weil das ist kein Humor, das ist ein Treten von oben nach ganz unten. Und das geht nicht. Und es ging um paralympische AthletInnen, aber das ist nicht das, dabei möchte ich es gar nicht belassen, weil sie in dem Moment alle behinderten Menschen angegriffen haben und Falschinformationen verbreitet haben und wirklich so schlimme, negative Bilder reproduziert haben über behinderte Menschen, wo wir uns doch seit Jahren Mühe geben, dagegen anzukämpfen.
Ja.
Und dann wird das so in einem wirklich kurzen Moment wieder so für viele Menschen, die das halt gesehen haben, diesen Auftritt, zunichte gemacht. Und das darf natürlich nicht passieren. Und jetzt gerade immer, wenn ich seit ein paar Tagen jetzt Instagram öffne, also ich nutze von allen Social Media Plattformen Instagram am häufigsten, dann sehe ich in meinen Feeds immer so News von irgendwelchen großen, also wirklich etablierten Medien aufploppen. So Sat.1 hat irgendwie jetzt die Show mit diesen Menschen gekündigt abgeblasen, wie auch immer, die Zusammenarbeit beendet. Aber auch die beiden Podcaster, die man nicht vergessen darf, die eigentlich diese Bühne da geliefert haben für diesen Mist. Die beiden, also eigentlich müssten nicht nur Werbepartner, denn es hat jetzt ein großer Werbepartner, auch die Kooperation mit denen beendet. Eigentlich müsste die ganze Podcast-Produktion eingestellt werden. Mhm. Also das ist auch nicht das erste Mal, dass das da so vorgekommen ist und so verbreitet wurde. Jetzt saß da halt dieser, wie heißt der?
Typ Luke Mockridge, ja.
Ja, genau. Und der genießt ja schon seit einiger Zeit viel Aufmerksamkeit, weil der ja auch einfach nicht, unterwegs ist.
wo man sich tatsächlich auch fragen darf, finde ich, ob der nicht vielleicht auch wirklich einfach mal von der Medienbildfläche for good verschwinden sollte, ne? Weil irgendwas scheint er ja nicht verstanden zu haben. Also das scheint ja ganz, ganz doll in ihm sozialisiert und geprägt zu sein, dass er das nicht los wird, sich anderen Menschen gegenüber doof zu verhalten oder auch abfällig zu kommunizieren. Und ich finde, da darf man schon mal irgendwie die Frage stellen, ist das so richtig? Darf man das in Zukunft auch nach einem Jahr Schweigestatus wieder zulassen?
Richtig. Und ich glaube aber auch, dass es nicht nur bei diesem Typen selber liegt. Also von wegen so, boah, hat er das immer noch nicht kapiert und bla bla bla. Ich glaube, dass da ein System hinter steckt, was eben auch Medien wunderbar weiterführen und aufrechterhalten. Also wenn du da so zurückblickst mit den Vorwürfen, die er ja schon, oder mit denen er sich da vor einiger Zeit in der Vergangenheit auch schon konfrontiert sah, ja, und sich da auseinandersetzen musste, da ist dann so ein bisschen, ja, so ein bisschen Gras drüber gewachsen, also, ne, also laut, also medial Gras drüber gewachsen. Ich möchte mich hier nur aufs Mediale beziehen. Ja. Und dann auf einmal, ja, werden dann so Texte geschrieben, wo er dann so Reue zeigt, also eigentlich Reue und so weiter und so fort. Und dann, und ich, wenn ich mir dieses System anschaue und auch so in die Vergangenheit zurückblicke, dann sehe ich schon, dass es viele, viele Männer, vor allem weiße Männer gibt, die wirklich Scheiße verzapft haben und denen aber dann auch immer sehr schnell verziehen wurde.
Ja.
Und das ist, glaube ich, auch hier gerade der Fall. Und eigentlich, ja, also lass das einfach. Ja, und dieser Mensch wird sich nicht bessern. Das erwarte ich auch gar nicht. Und das sollten wir alle auch nicht erwarten. Wir sollten ihm ja vielleicht auch gar nicht so diese Aufmerksamkeit geben, sondern eher uns fragen so, was hat das eigentlich so lange aufrecht gehalten, dass der immer noch da jetzt sitzen darf? Ja, oder sitzt und so sowas Diskriminierendes und Schreckliches verbreitet.
Ja, voll, oder ne? Also was sagt das über unsere Gesellschaft aus? Weil am Ende des Tages wirkt es, finde ich, alles, was du beschreibst, so, als würden wir in einem klassischen, sehr kapitalistischen, sehr leistungsorientierten, machtorientierten Gesellschaft leben, die nahezu darauf ausgelegt ist, dass sie nur so funktioniert. Bedeutet, wenn man mit dem Typen gut Geld verdient, wird er im Zweifel in einem Jahr wieder auf der Bühne stehen.
Richtig.
Ja.
Ja.
Genau. Ja, es ist traurig. Jetzt hast du gerade das auch angesprochen. Ich würde das gerne mal aus deiner BeraterInnen-Sicht oder sehen. Stichwort entschuldigen, ne? Also, wie entschuldigt man sich denn in so einer Situation? Weil er hat es jetzt ja gemacht, er hat sich entschuldigt mit einer Rechtfertigung, was ja immer schon per se ein bisschen schwierig ist. Ich habe mich aber gefragt, wie kann man denn einen Fehltritt überhaupt entschuldigen? Geht das in dem Fall überhaupt? Oder gibt es auch Situationen wie diese beispielsweise, wo man sagt, nö, also du hast so dermaßen ins Klo gegriffen, funktioniert leider nicht.
Ja, also wie gesagt, ne, ich glaube, dass diese Frage viel zu sehr diesen Menschen so individualisiert. Und das sollte man, glaube ich, nicht, weil das ist verschwendete Zeit, so sich mit den Typen noch weiter so auseinanderzusetzen. Man sollte sich, glaube ich, fragen, was hat ihn eigentlich so weit getragen, dass er wieder hier sitzen darf, nach diesen wirklich schweren Vorwürfen von Vergewaltigung und sexuellem Missbrauch. Was hat das dazu gebracht, dass er wieder auf der Bühne steht und ja sein Programm durchzieht und dort auch Behindertenwitze macht? Ja.
Ja.
So, und das finde ich viel, viel interessanter, als mich jetzt irgendwie zu fragen, so, na ja, was hat er jetzt gesagt und kann man ihm da irgendwie verzeihen? Ich kann nur eins dazu sagen, abgelehnt.
Ja. Ja,
so,
ja. Verstehe ich. Ja.
So, also, nee, ich will mit diesen Menschen, oder was heißt, ich will mit diesen Menschen nichts zu tun haben, also ich habe mit denen ja auch nichts zu tun.
Genau.
Ja, und Gott sei Dank. Ne? Aber ich möchte mich damit eigentlich nicht befassen. Mich interessieren die Strukturen, die dahinter stecken. Mich interessiert das System, das sowas aufrechterhält und immer wieder neu produziert. Das interessiert mich. Das ist die Wurzel des Übels und die will ich gerne angehen und rausreißen.
Ja, super. Kann ich mich sehr mit identifizieren, Laura. Ich bleib mal in deiner Beraterin-Perspektive, die finde ich nämlich echt spannend. Was kannst du aus deiner Erfahrung, aus deinen alltäglichen beruflichen Erfahrungen ein spannendes, eindrucksvolles Beispiel teilen, das zeigt, wie inklusive und diverse Unternehmenskulturen eben nicht nur für die Betroffenen, sondern auch für das Unternehmen selbst transformative Vorteile hat?
Du meinst jetzt ein Erfolgserlebnis, ja?
Genau, oder? Genau. Ja, also wie ein Unternehmen, weil ich finde es immer so blöd, dass man so die DEIB-Themen Unternehmen immer so mit 1003 Argumenten aufs Brot schmieren muss, weil es ja so offensichtlich ist, dass all diese Themen einen krassen Hebel für eine größere Innovationskraft, aber auch für größere Zukunftsfähigkeit und Produktivität in einem Unternehmen beweisen. Und ich fände es spannend, wenn du ein Beispiel hättest, was du mal erlebt hast, woran du gemerkt hast, wow, also in einem Unternehmen Inklusivität oder eine inklusive Unternehmenskultur zu ermöglichen, war eben nicht nur einfach gerade die DEIB-Strategie, die wir umgesetzt haben, um uns das auch aufs Bett schauen zu können, sondern es hat wirklich auch einen Vorteil fürs Unternehmen gebracht.
Meine Arbeit in der Beratung beruht ja eigentlich auf Freiwilligkeit. Also ein Unternehmen tritt an mich heran und möchte Veränderungen schaffen, aber das alles macht es freiwillig. Sprich, man hat sich innerhalb gedacht oder intern gedacht, wir wollen uns öffnen, wir wollen uns diverser aufstellen, wir wollen die MitarbeiterInnen sensibilisieren, wir wollen neue Möglichkeiten für uns erörtern und umsetzen etc. Und dann treten sie an mich heran. Und ja, klar, dann bin ich da und unterstütze und biete meine Formate an etc. Aber genauso gut könnte sich dieses Unternehmen auch dann wieder dagegen entscheiden. Weil die Art von Barrierefreiheit, ich beziehe mich erstmal nur auf Barrierefreiheit, gesetzlich so nicht verankert ist, dass man mich anfragen würde von oder aus der Motivation heraus, oh Mist, ja, wir müssen uns barrierefrei aufstellen. Da ist so ein neues Gesetz rausgekommen. Wir wissen aber jetzt überhaupt nicht, wie das geht, weil wir haben ja immer das Erinnern ein bisschen ignoriert. So, und da ist die Laura Gehlhaar, die dreht genau zu den Themen und die kann uns helfen, das umzusetzen. Oh, schnell anfragen. So. Und auch dann bin ich da und auch dann erledige ich eigentlich genau die Arbeit, die ich auch sonst erledige. Meine Rechnungen sehen dann total anders aus, weil ich ja dann unverzichtbar wäre, natürlich. Klar, das wäre natürlich auch ein großer Vorteil für mich selber. Aber solange meine Arbeit auf dieser nicht vorhandenen gesetzlichen Ebene beruht, sprich, man sich frei dazu entscheiden kann, ob man sich barrierefrei aufstellen möchte, ist das unglaublich schwierig. Und das macht meine Arbeit auch nicht immer leicht. Und auch, ich muss es leider auch dazu sagen, auch wenn ich mir die größte Mühe gebe, erfolgreich. Ja, weil ich kann noch so viel Überzeugungsarbeit leisten. Ich kann noch so viele Möglichkeiten aufweisen oder aufzeigen. Letztendlich ist es dann immer die Entscheidung der Verantwortlichen selber, was nehmen wir davon und was setzen wir um und wann setzen wir das um? Ja, das ist ja dann natürlich auch immer nochmal so eine ganz eigenständige Frage. Und ja, dann kann man sich natürlich so viel Zeit lassen, wie man will, weil ein Gesetz da nicht irgendwie im Rücken drückt und anfängt, viel zu tun.
Ja.
Ja, und das erschwert die Sache unglaublich.
Ja, verstehe ich. Laura, wir sind jetzt tatsächlich fast am Ende und ich würde dir gerade zum Abschluss noch eine Frage stellen und dann darfst du dem nächsten Gast noch eine Frage mit auf den Weg geben. Was bedeutet für dich Menschlichkeit und wie können wir sie im Angesicht von Ungleichheiten und gesellschaftlichen Herausforderungen bewahren?
Isabel, das ist eine riesengroße Frage.
Zur späten Stunde nochmal was Leichtes.
Oh Scheiße, jetzt fange ich wirklich an zu schwitzen.
Musst du nicht.
Oh mein Gott. Ich beziehe mich mal kurz auf den ersten Teil, was für mich Menschlichkeit bedeutet. Ich versuche es wirklich ganz, ganz kurz zu machen. Ich
werde
schon viele Sachen einfach vergessen und außer Acht lassen. Mhm. Aber Menschlichkeit bedeutet für mich Achtsamkeit, Respekt, Liebe, ganz, ganz viel Liebe und Fürsorge vor allem. Mhm. Und immer die Frage, glaube ich, im Hinterkopf, was kann ich geben, um es anderen Menschen angenehmer zu machen?
Oh, mein Herz geht auf.
Ja.
Und wie können wir das bewahren? Wie können wir auch, ja, genau, mit Blick auf Ungleichheiten und gesellschaftliche Herausforderungen, wie können wir diese Menschlichkeit bewahren? Willst du da noch irgendwas ergänzen?
Oh Gott. Ich habe während der Pandemie, beziehungsweise nee, ich habe das nach der Pandemie sehr gespürt bei mir, weil die Pandemie als solches, wie sie politisch gehandhabt wurde, wie auch Menschen mit Behinderungen und chronischen Erkrankungen gehandhabt wurden von der Politik während der Pandemie, habe ich, wie drücke ich das aus? Am besten in meiner Sprache, ich habe richtig einen vor den Kopf geknallt bekommen.
Ja.
Und in mir hat sich so eine Hoffnungslosigkeit reingesetzt, also richtig breit reingesetzt und schwer in mir gewogen. Und diese Hoffnungslosigkeit, die hat sich so ein bisschen leichter gemacht, sie sitzt aber immer noch in mir drin. Und immer wenn ich Nachrichten gucke oder Nachrichten über einen bestimmten Zeitraum verfolge, weil gerade wieder irgendetwas ja sehr, sehr Schlimmes passiert ist, etwas sehr Unmenschliches passiert ist, egal wo auf der Welt, dann merke ich, dass ich das sofort von mir wegschieben möchte. Also mein erster Impuls ist, wegzugucken. Mm. Weil es ist wie so ein Schutzmechanismus, um Gott schnell in die Augen zu machen. Ich kann das nicht sehen. Ich kann nicht mehr. So. Und ich weiß, dass das natürlich erstmal so aus Selbstschutz passiert. Und ich versuche, ja, ähnlich wie auch mit meiner Arbeit, ich versuche, das trotzdem meine Augen immer aufzuhalten und meine Gedanken dafür zu öffnen, ohne dass es so sehr an mich herankommt oder mich so wieder so von innen so auffrisst. Das versuche ich gerade so für mich herauszufinden. Ich bin da auch selber noch in so einem Prozess, weil die Pandemie hat mir richtig einen reingehauen sozusagen.
Ja.
Und mich vielleicht auch auf eine Art traumatisiert, wo ich auch erst in der aktuelleren letzten Zeit die Folgen dessen so realisiere. Mhm. Und ich möchte, um sich Menschlichkeit zu bewahren, versuche ich einen Weg zu finden, um weiterhin die Augen offen zu lassen oder auflassen zu können, wenn ich mir eigentlich gerade aber sehr schlimme und unmenschliche Dinge ansehen oder anhören muss, weil es eigentlich wichtig ist, sich auch denen auszusetzen, und da auch Empathie zu fühlen und Liebe zu fühlen, aber das ist, empfinde ich, als sehr, sehr schmerzhaft, und weil ich selber so sehr von Diskriminierung betroffen bin, fällt mir das, glaube ich, nochmal so ein bisschen schwerer als vielleicht anderen Menschen. Und da versuche ich selber gerade so einen Weg zu finden. Also lange Rede, kurzer Sinn, ich habe da gar keine richtige Antwort drauf. Ich kann nur so ein bisschen von meinem Inneren erzählen, und vielleicht gibt es jemanden, der oder die ähnlich fühlt und denkt und mir vielleicht einen guten Tipp geben kann.
Ja, ich finde das total Wahnsinn, was du gerade gesagt hast. Ich kann da ganz viel von fühlen irgendwie. Und ja, weiß auch gar nicht, ob es auf jede Frage so eine klassische Antwort geben muss oder die eine Antwort geben muss. Ich finde, du hast ganz viel eigentlich gesagt, was ja irgendwie darauf antwortet, ne? Auch so Stichwort Achtsamkeit und auch irgendwie in Balance bleiben oder im Maße bestimmte Nachrichten und Informationen oder wie auch immer zu genießen. Das sind ja alles so Antworten darauf, die ich echt wichtig und richtig finde.
Ja.
Magst du dem nächsten Gast, der nächsten Gäste noch eine Frage stellen? Irgendeine, völlig egal was. Du weißt nicht, wer es ist.
Ja, ich glaube, die resultiert so ein bisschen aus dem letzten Teil jetzt unseres Gesprächs heraus. Die Frage lautet: Welche Menschen hast du es zuletzt gut gehen lassen?
Dankeschön. Laura, Wahnsinn. Ja. Es war mir echt ein Fest, mit dir zu sprechen. Also auf so vielen Ebenen. Ich weiß gar nicht richtig, wo ich anfangen soll. Ich finde das erstmal total toll, dass du diese Bereitschaft hattest, eben über dich persönlich, über deine eigenen Erfahrungen und Erlebnisse zu sprechen, aber vor allem auch aus BeraterInnen-Sicht darüber zu reden, über das Thema Diversity und Inclusion. Und freue mich ganz, ganz doll über deine starke Meinung, über deine Haltung, über deine Werte, die du mit all dem, was du sagst, auch verkörperst, und möchte dir echt von Herzen danken, dass du Teil dieser Reise bist und heute bei dem Podcast mitgemacht hast. Schön, dass du da warst.
Ja, danke dir, Isabel. Ich finde das auch mega schön, das Gespräch. Und ich bin sehr froh, dass ich meinen Finger ganz nach oben gehalten habe, als du auf Instagram gefragt hast, wer soll denn mal mein nächster Gast werden im Podcast. Yay. Und ich glaube, ich
so stark, finde ich richtig cool. Vor allem auch, weil, lustig, mein Hauptmedium ist tatsächlich LinkedIn. Wir haben ja gerade, du hast es gerade irgendwann mal gesagt, dass du ja überwiegend bei Instagram bist. Und bei mir ist es eher LinkedIn. Und somit, ja, finde ich das total spannend, dass wir uns beide auf Instagram getroffen haben. Und ja, wir jetzt hier in dem Podcast sitzen. Also mega cool. Vielen, vielen Dank.
Sehr gerne. Bis bald.
Bis bald. Dankeschön.
Das war schon wieder für heute. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann abonniere meinen Podcast und unterlasse mir gerne eine Bewertung. Bis zum nächsten Mal. Merci und bye bye.